Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ich war schon in den letzten 2 Jahren mal da zum Vaterherztag und auch schon am Sonntag habe ich gepredigt. Ich bin das erste Mal jetzt in euren neuen Räumlichkeiten. Letztes Mal waren wir noch in der katholischen Kirche in so einem anderen Gebäude, kann ich mich noch gut erinnern. Gratuliere euch dazu. Das sind schöne Räumlichkeiten. Ja, ich werde nicht so viel über mich reden, sondern ich will einfach von meinem Papa reden, von unserem Vater im Himmel. Und das Interessante ist ja, dass Jesus uns den Vater offenbart hat, aber es gab schon eine ganze Menge, wenn man im Alten Testament guckt, wo ganz klar sich Gott als Vater vorstellt. Und früher war es ja so, dass der Name bei den Juden, der Name Gottes, so heilig war. Du kannst das vielleicht noch, in manchen Bibeln ist das so, immer wenn im Alten Testament Herr steht, da steht das 4 Großbuchstaben. Das heißt eigentlich im Hebräischen Yahweh. Und der Name war so heilig, den haben die Juden gar nicht ausgesprochen, weil sie so eine Ehrfurcht haben. Sie sagten dann Elohim oder Adonai, aber Yahweh war so ein heiliger Name. Und dann gab es immer wieder Leute, die so eine ganz besondere Beziehung hatten. Da gab es den Abraham, da gab es den Mose, da gab es verschiedene Propheten. Und dann gab es auch einen, den mochte der Vater ganz besonders, genauso wie dich. Aber im Alten Testament hatte der einen besonderen Auftrag, und der heißt David. Und David war ein Lobpreiser, der hat schon Lobpreis gemacht, bevor er entdeckt wurde. Einfach so für Gott, der hatte einfach eine Beziehung zu Gott. Ich will jetzt nicht über seine Biografie sprechen, das würde zu viel sein, aber ich habe einen Psalm mitgebracht, und zwar ist es Psalm 139. Und da kommt das auch immer so, dieses Herr in Großbuchstaben vor. Und das eine ist, dass David aus persönlicher Offenbarung komponiert hat. Für ihn war es nicht nur der ferne, ehrfurchtsgebietende Gott, auch, ja, aber es war auch der ganz persönliche Gott, der seine Situation kennt. Und je mehr David darüber meditiert hat oder mit Gott gesprochen hat, Gott hat sich so die Freiheit genommen, sogar Propheten zu ihm zu schicken und zu sagen, du bist der Mann, der Mist gebaut hat. Könnt ihr im Psalm 51 nachlesen. David war nicht nur der Vorzeigechrist oder der Vorzeigemensch, der hat gemordet, der hat betrogen, hat die Ehe gebrochen. Er war also ein Mensch, der Mensch war und irgendwo auch sich verleiten lassen hat, aber er hatte ein bußfertiges Herz. Er war immer darauf aus, in Beziehung zu Gott zu treten und egal, wo er Fehltritte hatte, wo er auch konsequenzenreiche Sünde begangen hat, hat er immer Gnade vor Gott gefunden, weil er wirklich umgekehrt ist. Und nicht nur gesagt hat, naja, irgendwann so am Ende rechnen wir kurz ab und dann kriege ich meinen Freifahrtschein und dann komme ich doch in den Himmel, sondern er hatte ein bußfertiges Herz. Jetzt kommen wir zu einem Psalm, da steht dem Vorsänger von David, ein Psalm. Also man kann es singen, ich mache es heute nicht. Aber ich möchte ihn euch vorlesen, zumindest einige Verse. Ich glaube nicht, dass ich in 35 Minuten den ganzen Psalm schaffe. Der hat 24 Verse, das ist einfach zu lang. Aber ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, ich möchte ihn wenigstens einmal gelesen haben. Von David ein Psalm. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, du weißt es, du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als ich sie erfassen könnte. Wohin sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wohin sollte ich hinfliegen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich überfallen und das Licht zur Nacht werden um mich her, so ist auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtet wie der Tag, die Finsternis wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach Gott, wolltest du, o Gott, doch den Gottlosen töten. Und ihr Blutgierigen weicht von mir. Denn sie regen arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die, Herr, die dich hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. Da ist so viel drin in dem Psalm. Ihr habt es jetzt wenigstens einmal gehört. Wir werden nicht an alle Punkte rankommen. Aber ich finde es interessant. Man muss sich schon viel mit Gott zusammensetzen. Man muss schon viel in Beziehung treten, um das herauszufinden, was David hier in diesem Psalm verpackt hat. Ich sehe auf der einen Seite das Staunen über Gottes Größe. Dann ist ein zweiter Teil, oh weia, da weiß er wirklich alles. Dann kommt ein dritter Teil, wo er nach dem Hin und Her dann doch sagt, wow, das ist aber gut, dass du alles weißt. Und dann kommt ein Part, den finde ich fast ein bisschen schwierig, wo er sagt, ich hasse die, die dich hassen, und wo er sich einfach so gegen seine äußeren Umstände versucht zur Wehr zu setzen, auch Gott gegenüber zu sagen, mach doch mal hier ein Ende davon. Und dann zum Schluss kommt er wieder an den Punkt, erforsche mich, Gott, und kenne mein Herz. Das ist eine Einladung an den Vater, du darfst mich kennen. Im Hinterkopf weiß er, er kennt mich sowieso, aber es ist ein Unterschied, ob ich eingeladen werde oder ob ich versucht werde, auf Distanz zu halten. Und David hat Gott eingeladen. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Das heißt, dass David auch immer bereit war zur Korrektur. Das kommt in seinem ganzen Leben zum Ausdruck, dass David immer offen war, dass Gott Einsprache haben darf in seinem Leben. Jetzt sind wir schon durch. Nein. Ich habe nur noch eine Überschrift gegeben, jetzt eine zweite. Du erforscht und du kennst mich. Gott ist allwissend. Das kriegen wir mit unserer Ratio nicht ganz hin. Also allwissend heißt, er weiß mehr als ich. Das ist die kleinste Gemeinsamkeit, die wahrscheinlich alle hier haben werden. Aber Gott weiß wirklich alles. Und er weiß alles über dich und über mich. Er weiß alles. Sogar die Sachen, die ich nicht über mich weiß, wo ich mich wundere, warum reagiere ich denn so? Ich weiß nicht, ich ertappe mich manchmal so, dass ich im Nachhinein, wenn ich mal reflektiere, Verhalten an den Tag gelegt habe, das will ich eigentlich gar nicht. Wieso mache ich das? Aber es ist eine gute Frage. Da kann man dann eine Neujustierung bekommen. Erforsch mich und du kennst mich. Also jedes Detail unseres Körpers. Jeden Pickel. Jeden DNA-Defekt. Jede Angewohnheit oder jedes körperliche Zipperlein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke meinen Körper. Manchmal freue ich mich darüber. Manchmal, wenn ich auf der Waage stehe, sage ich, Mensch, da könnte noch was passieren. Aber Gott kennt jede Zelle. Und ich habe gehört, 1 Kilo sind 3000 Meter Blutbahn, um diesen Kilo mit Blut zu versorgen, jede Zelle. Die sind zwar irre klein, aber stell dir mal vor, was da an Bewegung passieren muss. Oder wenn ein Herz, wie oft schlägt das am Tag? Wenn ein Herzschlag von 60 in einer Minute hast, das sind irgendwie 100.000 Mal schlägt ein Herz am Tag. Das funktioniert alles. Und Gott weiß jeden arithmetischen Schlag. Jedes Mal, wenn dein Herz irgendwie einen Aussetzer hat oder wie auch immer, einfach auch als Trost. Ich glaube, hier ist eine Person, die hat Herzrhythmusstörungen. Gott kennt dich. Und er weiß ganz genau, und du brauchst nicht Angst haben, dass Gott etwas außer Kontrolle gerät. Also deal einfach mit dieser Angst. Einfach nur so ein Einschub. Er kennt jeden Grundbaustein unserer Körperzellen. Jeden Gedanken, noch bevor er ausgesprochen wurde. Und ich muss euch sagen, ich habe eine ganze Menge Gedanken, die spreche ich nie aus. Und Gott kennt sie trotzdem. Und das Problem mit Gedanken ist ja, steht woanders in der Bibel, dass wenn wir sündigen, dann fängt das nicht erst an mit der Tat, sondern fängt das an, da kommt so ein Gedanke und wir können es ja nicht dagegen wehren. Genauso, wenn du so ein freizügiges Plakat siehst, es ist deine Entscheidung, was du mit dem Gesehenen machst. Und genauso ist es wie so ein Gedanke, der fliegt einfach mal vorbei, aber kann dieser Gedanke landen bei mir und kann der sich einnisten, kann der seinen Raum fordern und gebe ich dem Raum. Fange ich an, in meiner Fantasie da was auszumalen, was zu gestalten, auszugestalten. Und dann kann das irgendwann Sünde gebieren. Aber Gott kennt jeden meinen Gedanken. Auch die ich vorbeiziehen lasse. Manchmal sind es auch Gottes Gedanken, die ich gar nicht so schnell ergreifen kann, weil ich gar keinen Landeplatz dafür gebaut habe. Aber Gott kennt jeden Gedanken. Jedes Wort. Er kennt das verborgene Leben. Und das darf dich ertappen, ja. Aber es darf dich nicht in Scham gefangen halten, sondern du kannst zu Gott kommen und sagen, du kennst mich. David hat es geschafft. Der war König, der hätte was zu verlieren. Und, ne, wenn er Schwäche zeigen würde, ne, sein ganzes Volk, er hat Schwäche gezeigt. Er hatte übrigens auch Konsequenzen. Er wurde von seinem eigenen Sohn verfolgt und weiß ich was. Und fing alles an, dass er selber gerade in Reinheit und in Familie nicht Ordnung geschaffen hat. Aber Gedankenwelt, Versuchung, Emotionen, wie oft kommt so ein Gedanke, oh, dem würde ich es am liebsten mal zeigen. Man würde es ja nie sagen. Ne? Ich merke schon, ihr lächelt, ihr kennt das auch. Ja? Oder, oh weia, da muss ich mich fast fremdschämen für das, was der und der sagt oder so. Man würde es nie sagen, offiziell. Aber Fantasie, Haltung, Gott kennt alles. Und ich will dir jetzt hier nicht irgendwas vormalen und dir ein schlechtes Gewissen machen. Also darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, ich will aufzeigen, dass Gott dich liebt, dass der Vater im Himmel dich liebt, auch wenn er dich genau kennt. Er kennt jedes Gefühl. Jesus hat in Hebräer 4 wird über Jesus gesagt, er ist der Hohepriester. Den Hebräerbriefschreiber kann ich euch leider nicht nennen, der ist immer noch verborgen. Er kann mitleiden mit all unseren Empfindungen, mit all unseren Nöten. Der Heilige Geist ist Tröster. Jesus ist gekommen, um zu trösten. Der Vater ist der Vater aller Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Also du findest in jeder Situation auch diese schwermütigen Gedanken, vielleicht auch depressiven Gedanken, wo du sagst, da kann ich mit keinem drüber sprechen. Die denken, die würden mich erstmal voller Tabletten stopfen oder würden sich abkehren von mir, wenn ich denen sagen würde, was wirklich in meinem Gedanken ist. Und selbst Selbstmordgedanken, ich spreche es einfach mal offen an, so ein Gedanke kann kommen, aber lass ihn nicht bei dir einnisten. Du bist ein Ebenbild Gottes und du hast kein Recht, dieses Ebenbild zu zerstören. Das ist nicht mit Gottes Willen vereinbar. Wobei es Situationen gibt, wo Leute so in so einer Dunkelheit sind, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun. Und ich habe einige Beerdigungen schon selber gemacht, wo ich einfach sagen muss, das wird Gott eines Tages entscheiden, was in unserem Herzen ist. Wir können von außen einiges einsortieren, einiges auch beurteilen, aber wir haben nie das Recht, Menschen zu verurteilen. Wir wissen nicht, was in den letzten Minuten ihres Lebens passiert ist. Wir wissen nicht, wir sind nicht Richter. Übrigens, einfach mal ein Gedanke, wenn du Angst hast vor Gott, dem Richter. Richten hat auch eine andere Perspektive. Wenn du zum Beispiel deine Nase gebrochen hast, dann ist es interessant, dass Gott die Nase richtet, dass er sie zurechtbringt. Richter ist nicht nur eine Warte. Du hast was versaut oder was verbockt und dann kriegst du deine Strafe. Gott hat kein Interesse zu strafen. Gott hat großes Interesse zu erziehen, zur Gerechtigkeit. Zu erziehen, dass das unser Leben wirklich sinnvoll ist. Aber er will nicht richten und wartet nur drauf, warte mal, eines Tages kommst du vor mir und da fällt der Hammer und dann, ne? Da überleg mal, was für ein Bild du von Gott, dem Vater, hast. David hat ja ein ganz anderes Bild. Und er hätte genug Grund gehabt, abgeurteilt zu werden. Also ich will auch nicht verurteilen. Ich muss manches beurteilen und für mich entscheiden, ist das gut oder ist es nicht gut für mich. Aber wir wollen nicht vom Baum der Erkenntnis leben, sondern wir wollen vom Baum des Lebens leben. Weil ich möchte jedem Menschen die Chance geben, umzukehren. Ich muss mich selber in bestimmten Weise schützen, das ist auch gesund so, aber ich muss nicht den anderen verurteilen, das muss ich nicht. Das steht hier gar nicht in meinen Unterlagen. Ich weiß nicht, warum ich das sage, aber es ist vielleicht hilfreich. Ja. Er kennt auch unsere äußeren Bedingungen. Ich sitze oder stehe, laufe, liege. Gott weiß alles. David sagt dann, es ist mir einfach zu wunderbar. Ich weiß gar nicht. Ich kann's. Gott, du kennst alles und bist trotzdem so gut. Und jetzt passiert eine andere Sache. Ich lasse den Punkt weg. Die menschliche Reaktion von David. Von diesem Wow! So ist Gott. Kommt David jetzt in diesem Psalm in eine andere Richtung. Und zwar ab Vers 6 heißt es, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch. Das macht mir Mühe, das macht mir Angst. Da kommt aus dieser Ehrfurcht und diesem Wow-Effekt, kommt da so eine Angst. Es schleicht sich eine Scham ein, Da kommen Fluchtgedanken. Also Gott, wo kann ich denn mich mal verstecken, wenn ich nicht so grün bin mit dir? Oder gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, mich von dir zu distanzieren? Ich weiß ja, ob ihr diesen Gedanken auch schon mal hattet. So, wo kann ich mich davor verstecken? Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel? Übrigens, dieses Hinaufsteigen, ich glaube da nicht so dran. Ich glaube, dass das Himmel hier ist. Weil ich habe den mitgebracht. Weil ich habe ewiges Leben und ich habe den Zugang zum Himmel. Und es ist für mich kein Problem, in zwei Welten zu leben. Weil ich bin Geist, habe eine Seele und lebe in einem Körper. Und mein Geist hat ewiges Leben bekommen, weil ich mich für Jesus entschieden habe. Deshalb habe ich auch jetzt schon Zugang im Himmel. Einfach mal so zum Nachdenken. Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Bei Gott gibt es nicht so einen Bereich, da bin ich mal und einen Bereich, da bin ich nicht. Übrigens, als Jesus gekreuzigt wurde, gestorben ist und begraben wurde, hat er im Totenreich gepredigt. Kannst mal Hebräer nachlesen oder 1. 2. Petrus, da kannst du das sehr genau nachlesen, was Jesus gemacht hat zwischen Tod und Auferstehung. Einfach mal so für die, die gerne in der Bibel lesen. Gott kennt auch das Totenreich. Und ich glaube auch nicht, dass da so eine große Wartehalle ist oder zwei Wartehallen, eine, die Jesus nicht angenommen haben, eine, die Jesus angenommen haben. Ich glaube, dass wenn ich ewiges Leben habe, dass zwar mein Körper nicht mehr da ist, aber dass mein Geist und meine Seele weiter existieren. Ich weiß, ich fordere hier jetzt manche raus, aber das Totenreich, wenn ich dahin fliehen würde, so wäre Gott auch da, weil Gott ist allgegenwärtig. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das war noch vor 1600, vor Galileo Galilei, dass die Erde rund ist. Früher haben die Leute gedacht, naja, irgendwo am Meer ist Ende. So ganz Ende, ganz hinten. Und daher entnehme ich das, dass das David auch so formuliert hat. Sprich, ich Finsternis soll mich überfallen, das Licht zur Nacht werden, sodass ich mich verstecke, nicht mal in der Höhle oder so. Und dann kommt noch der Hammer, finde ich, so ist auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der Tag, die Finsternis ist wie das Licht. Bei Gott gibt es kein Dunkel. Ich habe eine Zeit lang immer darüber gesprochen, da gibt es einen Gegenspieler Gottes, das ist Mr. Dunkel. Ich muss das revidieren. Für Gott, er sprach und es ward Licht. Er war davor da. Also Gott kennt das Dunkel. Und jetzt überleg mal, wenn in unserem Gespräch, das ist aber düster, das ist aber depressiv, dunkel, das ist okkult. Hey, für Gott ist das kein Problem, der kennt das. Er weiß zwar, dass Dunkelheit so eine Anziehungskraft hat, weil wir Menschen denken, wenn es dunkel ist, dann sieht es keiner. Das ist genauso wie wenn kleine Kinder Verstecken spielen und sagen, ich habe mich versteckt. Nur weil du deine Augen zumachst, also jetzt nicht für immer, das ist ja auch wieder ein anderer Sprachgebrauch, oder deine Augen zuhältst, bist du nicht unsichtbar. Du bist zwar kindlich und manchmal süß anzusehen, wenn so kleine Verstecken spielen, aber David hat das erkannt. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Und jetzt kommen diese ganzen Ehrfurcht, Angst, Scham, Fluchtgedanken, Distanzgedanken zu einem Ende. David sagt, du bist überall da. Und das möchte ich dir heute Morgen auch sagen. Der Vater ist überall da. Aber es kommt darauf an, was für einen Vater du hast. Und ich meine jetzt nicht deinen irdischen Vater, sondern was für ein Bild du hast von Gott, dem Vater. Ich stelle dir hier gerade einen Mörder und Ehebrecher vor, der in Beziehung mit dem Vater lebt, ohne dass Jesus am Kreuz gestorben ist für ihn, sondern das war weit vor der Zeit. Das heißt also, Beziehung ist möglich zum Vater, Umkehr ist möglich, echte Buße, echte Umkehr ist nicht eine Sache von Bußgang, so nach dem Motto, ich muss jetzt irgendwo eine Treppe hochkriechen oder weiß ich was, sondern Buße heißt, ich ändere die Richtung von hier und ich gehe da lang, weil da geht es ins Verderben, da geht es in die Gottesferne, wobei wir wissen, Gottesferne gibt es eigentlich nicht, aber da wende ich mich bewusst ab von Gott, weil Gott respektiert uns, auch mit unseren schrägen Gedanken und krummen Wegen. Aber wenn ich zu Gott kommen will, dann ist immer Raum da. Es ist Raum zur Buße. Und es ist ein Stück Gnade auch, wenn wir umkehren. Es ist Gnade, wenn sich ein Mensch, wenn er in sich geht und sagt, ich will Jesus kennenlernen. Ich will, dass er in mein Herz kommt. Ich will, dass er dicht kommt. Ich will neues, ewiges Leben haben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, naja, ewiges Leben ist schön, also ich kann damit noch nichts anfangen. Dann bist du hier genau richtig. Weil ich stelle dir einen Vater vor, der mit dir in Beziehung treten möchte. Der weiß, wer du bist, der dich kennt in jedem Detail und dich liebt. Mit allen Fasern, so wie du bist. Ob du nur super gebildet bist, ob du dick oder dünn bist, ob du alt oder jung bist, ob du alles verstehst, was hier passiert oder nicht. Gott will dir nahe sein. Das ist mein Vater. Und das ist der Vater, den David kennengelernt hat. Jetzt komme ich noch an einen Punkt. Bei Gott gibt es keinen toten Winkel. Und wenn ich das akzeptiere und ich sage, so, das ist mir zu heiß, ich distanziere mich, sondern ich sage, ich halte das aus, dass Gott mich liebt, dass Gott mich kennt, auch in meiner Situation, dann gibt es eigentlich nur noch eins, dann gehe ich auf Gott zu. Weil er weiß ja eh, was ist. Und es kann nur besser werden, wenn du dich Gott zuwendest. Jetzt geht David in eine zweite Phase, so ab Vers 13, wenn für die, die gerne mitlesen. Du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Jetzt geht das Spektrum weiter auf. Du kennst mich. Du weißt, wo ich herkomme. Ist euch mal aufgefallen, dass David, als König abgesetzt werden sollte und Samuel dann zum Hause Isais geht, Isai ist der Vater von David, und Isai sollte seine ganzen Söhne aufstellen, alle in eine Reihe, und Samuel als Prophet ist durchgegangen, nee. Beim letzten auch, nee, hast du nicht noch einen? Und dann hat er sich erinnert, ja, der David, der ist da draußen bei den Hirten, bei den Schafen. Also wenn der Prophet, wenn Frau Merkel jetzt hier vorbeikommen würde und sagen, alle aus der Gemeinde sollen sich hinstellen, ich suche einen aus für meinen Nachfolger. So muss man sich vorstellen, ja, von der Wichtigkeit von Samuel. Der kommt da zu seinem Haus und du lässt einen Sohn weg. Das ist doch was faul. Du kannst in dem Psalm nachforschen. dass David wahrscheinlich ein Bastard war. Der hatte zwar den Sohn Isai, aber die hatten nicht alle die gleiche Mutter, sondern der war draußen. Der war rothaarig, fiel auf unter allen anderen. Und dieser wurde zum König. Ach, muss nicht lachen, nur weil du rote Haare hast. Dich meine ich jetzt auch nicht im Speziellen, aber schöne rote Haare. Ich mag rote Haare auch. Wo sind wir jetzt hier abgeblieben? Ja, und David, der wusste ganz genau, meine Biografie hatte einige Einschläge. Da war einiges ganz schön schräg. Und ich finde es interessant, dass er anfängt. Du wusstest, wie ich gewoben wurde im Schoß der Mutter. Und dann heißt es hier noch weiter, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als auch keiner von ihnen war. Da geht er vor die Geburt rein. Und das ist echt Offenbarung vom Vater her. Er hatte eine Sicht, dass alles Leben von Gott herkommt. Und nicht nur, weil Männlein und Weiblein sich getroffen haben und haben unverhüteten Sex gehabt und da ist ein Kind entstanden. Vielleicht auch ein Kind, was gar nicht unbedingt so geplant war. Wie bei David auch. Aber David hatte durch die Beziehung zum Vater hatte er eine Offenbarung davon, dass alles Leben von Gott kommt. Und du hast jetzt keinen Grund mehr, dich zu disqualifizieren, so nach dem Motto, naja, da ist irgendwie ein Fehler passiert, als ich auf die Welt kam. Du bist gewollt. Das ist die ganz tiefe Botschaft, die schon im Alten Testament, wo David schon sagt, hey, alle Tage sind in einem Buch geschrieben, von denen noch keiner war, heißt es, und die noch werden sollten. Gott weiß auch, wie es mit dir weitergeht. Das muss dich nicht erschrecken. Weil wenn du einen liebevollen Vater hast und weißt, der weiß schon, was passiert, der hat das Ding in Kontrolle, dann ist es egal, was ein Putin oder ein Trump oder wie auch immer meinen, Weltgeschichte zu schreiben. Weltgeschichte schreibt mein Vater im Himmel. Aber auch meine ganz persönliche Geschichte. Mein kleines Herzeleid. Meine großen Pläne. Meine Versorgung. Es ist alles schon präsent. Und es ist ein Unterschied zwischen Vorhersehung und Vorherbestimmung. Du wirst nicht jetzt irgendwie deine Rolle abspulen, genannt Leben, sondern Gott hat einen Plan für dich. Er hat einen Weg für dich. Er hat Dinge vorbereitet. Er hat dir Wünsche ins Herz gegeben, die noch kommen werden. Und du denkst immer, oh, das wäre, wenn das passieren würde. Und dabei hat der Vater schon längst das in dein Herz gelegt und sagt dir, Mensch, eines Tages kommst du daran. Das ist genauso wie, wenn du Kohle schürfst. Du musst eine Menge Geröll weghauen, aber irgendwann kommst du dann an diese Ader ran. Vielleicht kommst du sogar noch an so eine Goldader ran oder an so eine Erzader. Und manches muss vielleicht erst noch geläutert werden, bis es brauchbar, nutzbar ist. Aber Gott hat schon so viel in unser Herz gelegt. Und meine Herausforderung ist, versuch doch mal, dein Leben nicht zu beurteilen oder zu verurteilen, sondern leg's mal offen. Ich bin seit einigen Jahren dran, Vater, ich möchte in diesem Buch mal reingucken, was da steht. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Aber ich glaube, dass Dinge vorbereitet sind. Und ich will sie nicht verpassen, die Gott für unser Leben hat. Aber es fängt damit an, und damit werde ich jetzt auch die Schlusskurve kriegen, es fängt damit an, wer sieht mich an? Nicht nur, dass ich weiß, oh weia, da ist jemand, der weiß alles, sondern dass ich dazu, zu dem Schluss kommen kann, es ist gut, Gott, dass du mich kennst. Das ist mein Plus, wenn ich hier auf Erden bin, dass wenn ich mit ihm kooperiere, wenn ich mit ihm zusammenarbeite, wenn ich sein Kind bin, wenn ich unter seiner Leitung, unter seinem Schutz stehe, dass ich einen guten Vater im Himmel habe, der weiß, das und das ist unwichtig. Es ist unwichtig, was für ein Ansehen ich vor Menschen habe. Gut, vielleicht nicht ganz unwichtig, wenn Gott dich in Verantwortung reinheben will, aber es darf nicht meine Identität sein, sondern meine Identität ist, egal was kommt, Papa ist in Kontrolle. Egal was kommt, Papa mag mich, auch wenn mich kein anderer mag. Egal, ob ich einen Fehler mache, Papa ist trotzdem stolz auf mich, weil er sieht, dass ich weiterkommen will, dass ich vor ihm nahe sein will. Und ich möchte euch richtig Lust machen, den Vater mehr kennenzulernen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Das heißt, es ist auch eine Einladung, dass Gott mir Dinge sagen darf. Auch sagen darf, wo ich krumme Gedanken habe, wo ich krumme Geschäfte mache, wo ich nicht geradlinig bin. Und weißt du, Gott hat so viel Gnade. Und gerade durch Jesus Christus, da ist der Weg frei zum Vater. Wir haben ganz andere Möglichkeiten als die Leute, die im Alten Testament, die mussten darauf hoffen, dass der hohe Priester einmal im Jahr vor Gott tritt und für alle opfert. Der hat sich ein ganzes Jahr vorbereiten müssen, nur damit die Schuld gesühnt wird. Da musste ich immer auf den Stellvertreter hoffen. Aber jetzt kann ich selber zu Gott gehen. Möchtest du dahin? Wollen wir zusammen hingehen? Es kann sein, dass du heute ein bisschen überfüllt worden bist. Vielleicht ein ganz, ganz dolles bisschen. Es kann sein, dass du auch noch nie die Entscheidung für Jesus getroffen hast. Aber es gibt eine Möglichkeit, das vor einem Zeugen festzumachen. Und hier sind einige Leute, ich glaube, die haben so ein Schildchen oder so, ne? Die sind im Segnungsteam. Die beten einfach mit dir. Manche Sachen sind gut, einfach vor einem Zeugen festzumachen. Das ist nicht, dass du das Segnungsteam brauchst, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Das kannst du selber machen. Aber manche Sachen sind gut, vor einem Zeugen festzumachen, weil du gehst nach Hause und sagst, naja, also am Montag, gestern, ja, da dachte ich das noch so, aber ich bin jetzt schon wieder ganz schön in Frage gestellt von mir selber, ob das überhaupt so stimmt. Aber wenn du sagst, ich habe es bekannt vor einem Zeugen, Schwester sowieso oder Bruder sowieso oder mein Freund, der weiß das, ich habe das erledigt, dann ist das erledigt. Und dann brauchst du diesen ganzen Gedanken, war das denn nur so richtig vollwertig oder diese ganzen Zweifel, die sind weg dann. Und das hilft dir einfach, wenn du es vor einem Zeugen machst. Und ich glaube, das sind auch nicht die Plappertaschen der Gemeinde, die alles an, was sie gehört haben, weitererzählen, sondern es ist eine Sache zwischen dir und Gott und du hast einen Zeugen, den du benennen kannst. Und das ist hier nicht gemeindepostmäßig. So gehe ich davon aus. Ja? Also der Pastor nickt zu und der hat das auch so den Leuten eingebläut. Ja, nee, das ist auch Integrität. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr zusammen mit mir unterwegs seid zum Vater hin. Und ich wünsche euch, dass es euch gelingt, immer mehr ins Schauen zu kommen, immer mehr auch in eurer Identität zu wachsen, zu sagen, ich bin Kind und ich habe einen starken Papa. Nicht, ich bin eine starke Type und ich habe auch noch einen Gott, den ich sonntags mal raushole. Nein, der Vater weiß alles und es ist gut so. Amen.